Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 21 und 22 der 30. Sure, der Sure Rum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله
Und nun zur Übersetzung der Verse. Auch in ihnen wird auf einige der zahllosen Zeichen für die göttliche Allmacht und Weisheit hingewiesen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen eurer Art für euch erschuf, auf dass ihr an ihrer Seite zur Ruhe findet. Und Liebe und Freundlichkeit gab er euch füreinander. In all dem sind Zeichen für die Nachdenkenden. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und Erde und die Unterschiedlichkeit eurer Sprachen und Hautfarben. Alles Zeichen für die Erkennenden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 14. März 2023, gleich dem 23. S-Bahn 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel »Unmögliche Mission«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Lavrov begrüßt Einigung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Sitzung der gemeinsamen iranisch-kurvatischen Rechtskommission in Teheran. USA. Iran hat die Gelegenheit zur Rückkehr zum JCPOA verpasst. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Lavrov begrüßt Einigung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Der russische Außenminister hat in einem Telefongespräch mit seinem iranischen Amtskollegen die zwischen Teheran und Riad erzielte Einigung über die Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen begrüßt. In diesem Telefonat, das am Montagabend stattfand, diskutierten und tauschten die Außenminister der Islamischen Republik Iran und der russischen Föderation Hossein Amir Abdollahian und Sergei Lavrov Meinungen aus. Lavrov und Amir Abdollahian sprachen außerdem über das umfassende langfristigen Kooperationsabkommen zwischen Moskau und Teheran. Die Außenminister der russischen Föderation und der Islamischen Republik Iran diskutierten und tauschten auch Meinungen über die Abhaltung eines vierseitigen Treffens Iran, Russland, Türkei und Syrien aus, um die Probleme zwischen Syrien und der Türkei zu lösen. Die aktuellen Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt gehörten zu den weiteren Gesprächsthemen der beiden Außenminister, wobei Amir Abdollahian die prinzipielle Haltung der Islamischen Republik Iran im Bereich der Konzentration auf eine politische Lösung und den Dialog bekräftigte. Sitzung der gemeinsamen iranisch-kuwaitischen Rechtskommission in Teheran. In der Sitzung des gemeinsamen iranisch-kuwaitischen Rechtskommission, die vom stellvertretenden Außenminister ausgerichtet wurde, ist die aktuelle Situation der Demarkation der Meeresgrenzen und der Ausbeutung gemeinsamer Gebiete diskutiert worden. Die Delegationen Irans und Kuwaits unter der Leitung von Reza Najafi, dem stellvertretenden Minister für Rechts- und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums, und Mansour Ayad al-Otaibi, dem stellvertretenden Außenminister Kuwaits, am Montag gestern, loteten auch Möglichkeiten aus, um die rechtlichen und politischen Interaktionen im Dienste der Sicherheit und des umfassenden Ausbaus der Zusammenarbeit an den iranisch-kuwaitischen Grenzen sowie der Verbesserung der Sicherheit und Stabilität im Seeverkehr in der Region zu verstärken. In der Sitzung der gemeinsamen Rechtskommission wurde auch die aktuelle Situation der Rechts- und Grenzbeziehungen im Bereich der Demarkation der Meeresgrenzen und der Nutzung gemeinsamer Gebiete diskutiert und Meinungen ausgetauscht. USA. Iran hat die Gelegenheit zur Rückkehr zum JCPOA verpasst. Laut dem Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price unterstütze Washington die Diplomatie und alle Bemühungen zum Abbau von Spannungen, aber der gemeinsame umfassende Aktionsplan JCPOA beruhe nicht auf Vertrauen. Price sagte Reportern in Washington am Montag, Ortszeit, dies als Antwort auf die Frage eines Journalisten, wenn Iran so unzuverlässig sei und lüge, wie sie sagen, warum würden sie ihnen bei einem Atomabkommen vertrauen? Dieser Reporter bezog sich dabei auf die aufeinanderfolgenden Äußerungen der Mitarbeiter des US-Außenministeriums, die Iran bezüglich der indirekten Gespräche über den Austausch von Gefangenen wiederholt der Lüge bezichtigen. Price antwortete, JCPOA basiere nicht auf Vertrauen, sondern auf Überwachungs- und Überprüfungsmaßnahmen. Als die vorherige US-Regierung beschloss, sich aus dem JCPOA zurückzuziehen, habe Iran sein Nuklearprogramm auf eine Weise ausgeweitet, die für uns, die Region und die Welt gefährlich sei, fügte der Sprecher hinzu. Angaben des Sprechers des US-Außenministeriums zufolge stehe die Wiederbelebung des JCPOA seit mehreren Monaten nicht mehr zur Debatte und Iran habe die Gelegenheit zur Rückkehr zum JCPOA zunichte gemacht. Gleichzeitig sagte er, dass wir immer noch glauben, dass Diplomatie der beste Weg ist, mit dem iranischen Atomprogramm umzugehen. Wir würden oft mit den Lügen hochrangiger Iraner Verantwortungsträger konfrontiert, und das sei kein neues Thema, sagte Price weiter. Diese Äußerungen stünden im Zusammenhang mit dem Schicksal amerikanischer Familien, die seit mehreren Jahren illegal im Iran inhaftiert seien, erklärte der Sprecher. Price fügte hinzu, wir arbeiten unermüdlich für die Freilassung dieser drei in Iran inhaftierten US-Bürger und haben den Iranern in verschiedenen Situationen mitgeteilt, dass die Freilassung der US-Staatsbürger unsere Priorität sei. Agentur: Iran und Bahrain sprechen über Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen. Laut Nachrichtenquellen liefen derzeit Verhandlungen zwischen Iran und Bahrain zur Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen. Wie die russische Nachrichtenagentur Sputnik unter Berufung auf informierte Quellen berichtete, würden derzeit wichtige Gespräche zwischen Iran und Bahrain auf bilateraler Ebene geführt, um die Beziehungen wieder aufzunehmen. Sputnik betonte, die Verhandlungen finden vorerst auf bilateraler Ebene statt und keine andere Partei sei daran beteiligt. Und wenn es zu einer Einigung über die strittigen Fragen käme, würden die Ergebnisse der Gespräche bald bekannt gegeben. In einem Interview mit Sputnik ging Mamdouh As-Saleh, ein Mitglied des bahrainischen Parlaments, nicht näher auf die Art der Verhandlungen seines Landes mit Iran ein, sagte allerdings dazu, eine Delegation des iranischen Parlaments, die kürzlich Manama besuchte, äußerte den Wunsch, die Zusammenarbeit mit Bahrain auszubauen und Bahrain äußerte auch seine Bereitschaft. Er sagte, dass in naher Zukunft Initiativen vorgeschlagen werden, um die Differenzen zwischen Teheran und Manama zu beseitigen. In Bezug auf die Verhandlungsergebnisse bemerkte As-Saleh, ich kann nur sagen, dass wohlwollende Bemühungen unternommen werden, um die Beziehungen wieder aufzunehmen und zweifellos bald positive Ergebnisse bringen werden. Mamdouh As-Saleh wies auch darauf hin, dass die Priorität seines Landes darin besteht, brüderliche Beziehungen zu seinen Nachbarn zu unterhalten, die auf der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder beruhen. Bahrain messe der Frage der Wiedereröffnung seiner Botschaft in Teheran und der Wiederaufnahme der Flüge zwischen den beiden Ländern besondere Bedeutung bei, betonte er. Kürzlich reiste Mujtaba Rezakhah, der Vorsitzende des Interparlamentarischen Rates des Parlaments der Islamischen Republik Iran, zusammen mit einer Delegation nach Bahrain, um am 146. Treffen der Interparlamentarischen Union IPU in Manama teilzunehmen. Zu Beginn dieses Treffens dankte Rezakhah der Regierung in Manama für das Treffen, wies dann auf den gemeinsamen kulturellen, historischen und religiösen Hintergrund der Menschen in den beiden Ländern hin und erklärte, die Islamische Republik Iran habe stets einen positiven Ansatz in der Zusammenarbeit mit regionalen Ländern und begrüße den Vorschlag Bahrains, die Ebene der parlamentarischen Beziehungen auszuweiten und Delegationen auszutauschen. Die iranische Parlamentsdelegation traf auch Bahrains Parlamentspräsident Ahmad bin Salman al-Muslam. Dieser begrüßte die Teilnahme der iranischen Delegation am 146. IPU-Treffen in Manama und sprach sich zugleich für den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf verschiedenen Regierungs- und Parlamentsebenen aus. Nordkorea testet den zweiten Tag in Folge ballistische Rakete. Angaben des Generalstabs der südkoreanischen Streitkräfte habe das Militär von Pyongyang zwei ballistische Kurzstreckenraketen auf das japanische Meer abgefeuert. Ostasiatische Medien berichteten am Dienstagmorgen über den Testschuss eines Projektils durch die nordkoreanische Armee. Es seien zwei ballistische Kurzstreckenraketen erfasst worden. Wie weit sie flogen, ist unbekannt. Gestern hatten Militärübungen Südkoreas mit den USA begonnen. Nordkorea wirft beiden Ländern vor, mit ihren gemeinsamen Manövern einen Angriff vorzubereiten. Das bestreiten Washington und Seoul. Am Sonntag hatte Nordkorea eigenen Angaben zufolge 2 strategische Marschflugkörper aus einem U-Boot abgefeuert. Dieser Test soll demnach ebenfalls der atomaren Abschreckung gedient haben. Australien kauft in USA Atom-U-Boot. Australien wird 3 bis 5 Atom-U-Boote von den Vereinigten Staaten kaufen und auch ein neues U-Boot-Modell mit amerikanischer und britischer Technologie bauen. Bei einem Treffen in der US-Stadt San Diego haben US-Präsident Joe Biden und die Regierungschefs von Großbritannien und Australien, Rishi Sunak und Anthony Albanese, nun einen konkreten Zeitplan verkündet, um Australien mit nuklear angetriebenen U-Booten auszustatten und so die militärische Abschreckung im indopazifischen Raum zu stärken. Die 3 Staatsmänner hatten zuvor einen konkreten Zeitplan vereinbart, um Australien mit nuklear betriebenen U-Booten auszustatten. Laut AFP wird damit das westliche Bündnis gegen Chinas wachsenden militärischen Einfluss erheblich gestärkt. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, der Verkauf des Atom-U-Bootes an Australien zeige Washingtons langjähriges Engagement für den Schutz von Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region. 3 Atom-U-Boote der Klasse Virginia werden in den 2030er Jahren nach Australien verkauft und ihre Zahl werde bei Bedarf 5 erreichen, fügte Sullivan hinzu. Die Botschaft der Volksrepublik China kritisierte den Atom-U-Boot-Plan auf Twitter als einen eklatanten Akt. Er würde den internationalen Nichtverbreitungsvertrag untergraben, ein Wettrüsten anheizen und Frieden und Stabilität in der Region beeinträchtigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Maro-e Dust. Das heißt, geh nicht, o Freund.
چه کنم با غم تو؟ چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل،
چه کنم با غم دل،
چه کنم با این دل، دل من ای دل،
دل من ای دل،
چه کنم با دل،
چه کنم با دل،
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Islamische Kultur und Zivilisation.
Beim letzten Mal haben Sie erfahren, dass zur Zeit des Abbasiden-Kalifen Mansur sehr viele Werke aus anderen Sprachen in das Arabische übersetzt wurden. Auch heute werden wir über die Epoche der Übersetzungsbewegung sprechen. Unter dem fünften Abbasiden-Kalifen Harun al-Rashid machten die Wissenschaften große Fortschritte. Yahya ibn Khalid Barmaki, der iranischstämmige Minister des Harun, unterstützte intensiv die Gelehrten, die wissenschaftliche Schriften aus dem Griechischen studierten und übersetzten. Er schickte Leute in das Römische Reich, die griechische Manuskripte kaufen sollten. Auf diese Weise gelangten wertvolle Bücher nach Bagdad. Auch kamen viele Gelehrte und Ärzte aus Indien, Iran und aus Altsyrien nach Bagdad. Sie waren mit der arabischen Sprache vertraut. Die muslimischen Herrscher haben außerdem, im Gegensatz zu anderen Eroberern in der Geschichte, die Bibliotheken in anderen Städten nicht zerstört, sondern die dortigen Bücher an ihren Sitz gebracht. So gelangten viele Werke nach Bagdad und wurden dort übersetzt. Harun al-Rashid eroberte das heutige Ankara sowie andere Städte und Gebiete des Oströmischen Reiches. Dortige Bücher über die griechische Medizin ließ er nach Bagdad bringen und ordnete an, dass einer seiner christlichen Ärzte namens Johanna ibn Suryani diese ins Arabische übertrug. Zur Zeit von Harun wurden auch mehrere astronomische Werke übersetzt. Der Iraner Fazl ibn Nobacht übersetzte zahlreiche Werke aus der Pahlavi-Sprache seiner Heimat ins Arabische und Harun überließ ihm die Verwaltung seiner Bibliothek. Die muslimischen Gelehrten haben diese Bücher kommentiert. Außerdem fanden sie selber zu neuen Erkenntnissen und hielten sie in Büchern fest. Zu den wichtigen Schritten unter dem Kalifen Mansur hinsichtlich der Förderung der Übersetzungsbewegung gehört die Weiterführung eines Erbes aus der Zeit der Sassaniden, die vor dem Islam im Iran herrschten. Die Sassaniden besaßen nämlich ein Haus der Weisheit, welches Zentrum für die Aufbewahrung von Dokumenten und Schriftquellen, darunter poetischen Geschichtsbeschreibungen und Erzählungen war. Dieses Haus der Weisheit wurde Bestandteil der abbasidischen Verwaltungsordnung. Mansur errichtete in Anlehnung an das iranische Muster auch ein solches Beitul Hikma in Bagdad. Dieses war mit der Übersetzung von geschichtlichen und kulturellen Werken der Sassaniden aus der Pahlavi-Sprache ins Arabische beauftragt und stellte versierte Übersetzer ebenso ein wie Buchbinder, die für die geordnete Aufbewahrung der Schriften sorgten. Bis in die Zeit von Harun und der Barmakiden war dies die Aufgabe des Beitul Hikma, doch unter dem Abbasiden-Kalifen Mamun führte dieses Zentrum dann auch Forschungsaktivitäten und Studien darunter in der Mathematik und der Astronomie durch und es wurden Werke aus dem Griechischen übersetzt. Das Beitul Hikma fand unter Mamun zu noch größerer Bedeutung, denn dieser Abbasidenherrscher war an der Übersetzung und Verfassung von wissenschaftlichen Werken, insbesondere in der Philosophie, interessiert. Damit wollte er die Ansichten der Mutaaliziten, denen er sich angeschlossen hatte, unterstützen. Das Beitul Hikma gewann so sehr unter Mamun an Bedeutung, dass die Jundishapur-Universität, die den damaligen Zentren für Kultur und Wissenschaften zum Vorbild geworden war, in den Hintergrund geriet. Ibn Nadim hat in seinem Werk Al-Fihrist berichtet, Mamun begegnete im Traum dem Aristoteles und stellte ihm eine Frage. Als er aufwachte, kam er auf die Idee, die Werke von Aristoteles übersetzen zu lassen. Er schickte ein Schreiben an den römischen Kaiser und bat um Exemplare der auserwählten alten wissenschaftlichen Werke, die im Römischen Reich üblich waren. Der römische Kaiser ging schließlich auf den Wunsch Mamuns ein und Mamun entsandte verschiedene Leute, darunter Salman, den Leiter des Beitul Hikma, ins Römische Reich, damit sie alle wissenschaftlichen Werke auswendig machen und ein Exemplar von jedem für ihn schicken. Dann stellte er dieser Gruppe den alterfahrenen Übersetzungsmeister Hunayn ibn Ishaq vor, damit er die Werke über Philosophie aus dem Griechischen übersetzt. Das wichtige Erbe der Griechen, Inder, Iraner und Araber wurde unter Mamun im Beitul Hikma aufbewahrt. Haupttätigkeit dieses Zentrums war die Übersetzung der fremdsprachigen Bücher. Das heißt, das Beitul Hikma in Bagdad war in der Zeit des Mamun der wichtigste Ort für die Übertragung und die Übersetzung von wissenschaftlichen Werken. Neben ihm wurde auch eine Sternwarte gebaut. Gemäß dem italienischen Schriftsteller Nalinu ist dies auch die Glanzepoche der Astronomie für die islamische Welt gewesen. Beitul Hikma, das Haus der Weisheit, wurde von bekannten Gelehrten geleitet. Das heißt, dass es Iraner waren, die als Erste in diesem Zentrum aus- und einkehrten. Die berühmtesten von ihnen sind Sahl ibn Harun und Said ibn Haran und Salman gewesen. Sahl ibn Harun kam aus der Mishan-Ebene in Khuzestan, Südiran, nahe des heutigen Ahwaz. Er hat in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus, in Bagdad gelebt und galt als die größte Persönlichkeit in Wissenschaft und Literatur seiner Zeit. Die Familie Barmak beauftragte Sahl mit der Leitung des Beitul Hikma. Sahl war ein ausgezeichneter Schriftsteller. Unter seinen Büchern befindet sich ein Werk über kluges Verhalten und menschliche Moral. Dieses ist, wie Kelile Vademne, eine Fabelsammlung. Salman ist ein weiterer iranischer Gelehrter und Übersetzer, der das Beitul Hikma mitleitete. Er übersetzte aus dem Persischen ins Arabische und ihm sind teilweise Übersetzungen von Kelil Odemne ins Arabische zu verdanken. Er zog, wie schon angedeutet, mit einer Reihe von anderen Gelehrten ins Römische Reich und durfte mit Erlaubnis des römischen Kaisers Exemplare aus erwählter philosophischer und astronomischer Schriften jener Zeit zur Übersetzung ins Arabische nach Bagdad mitnehmen. Viele Übersetzungen in alten Büchern stammen von den Gelehrten und Übersetzern in der Epoche der Übersetzungsbewegung. Der erste Faktor, der dazu führte, dass das Beitul Hikma an Bedeutung verlor, bestand darin, dass der Sitz der muslimischen Regierung von Bagdad nach Samarra verlegt wurde. Das geschah unter dem Abbasiden Mustasam 218 bis 227 nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus. Gemäß Historikern blieb das Beitul Hikma jedoch bis 656 nach der Hijra, ca. 1258 nach Christus in Bagdad bestehen, nämlich bis zum Mongoleneinfall. Den Übersetzungen, die im Beitul Hikma angefertigt wurden, ist es zu verdanken, dass viele wertvolle wissenschaftliche Schriften der Welt erhalten blieben. Durch die neuen Erkenntnisse der muslimischen Gelehrten wurden zudem das wissenschaftliche Erbe der Vorfahren bereichert und wurden große wissenschaftliche Entwicklungen möglich. Auch nahmen sich andere muslimische Herrscher ein Beispiel an dem Baitul Hikma. So hat Al-Mustansar ibn Allah, der umayyadische Kalif, in Andalusien, Spanien, in Cordoba eine große Bibliothek errichtet. Und die Fatimiden in Ägypten bauten ebenso große Büchereien. Auf diese Weise wurden in der Zeit des Abbasiden-Kalifen Ma'amun ernsthafte Schritte zur Stärkung der Übersetzungsbewegung unternommen. Die Mutaziliten studierten die philosophischen Texte von Aristoteles genau und nutzten sie für ihre Disputation mit ihren Gegnern. Hier begann die Weiterentwicklung der Scholastik, Ilm al-Kalam, und fand große Verbreitung.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ahmad el-Ghurbani mit dem Titel Hale Manu Dil, auf Deutsch Ich und mein Herz.
روز اول یکاش دل به دست بوده منم مثل عاشقات به پات نشسته بودم میخوام که از او چهرم بردارم این نگاهو میخوام خودت خوب کنی حال من خرابو یه بار دیگه خط امونا بدی دست منو بگیری راهو نشونم بدی نفس کشیدن برام بدون تو حرومه تو فکر من نباشی کار دلم تمومه طاقتشو ندارم اگه عذابم کنی کدوم درام بکوبم اگه جوابم کنی تو قلب من بتاب و شب منو سهر کن خودت بگیر دستمو بازم به هم نظر کن خدای خوبی که از همه بی نیازی میخوام یه بار دیگه زندگیمو بسازی ای خدای خوبی که از همه بی نیازی میخوام یه بار دیگه زندگیمو بسازی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Unmögliche Mission. Weiterhin guten Empfang.
Mit dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran im Jahr 1979 verloren die Vereinigten Staaten von Amerika die Kontrolle über das, was Jimmy Carter einmal als eine Insel der Stabilität in einem der unruhigeren Gebiete der Welt bezeichnete. Unter der Führung von Großayatollah Sayyid Ruhollah Khomeini hatte die iranische Nation einen harten Kampf geführt, um den pro-westlichen Schah zu stürzen. Sie sehnten sich nach einem Land mit nationaler Souveränität, einem Land mit großmöglicher Selbstbestimmung, frei vom Joch des Ost- und Westblocks. Die sogenannte Insel der Stabilität war von einer Revolution erschüttert worden, die keine Toleranz gegenüber ausländischen Einmischungen hatte. Und das hatten die Amerikaner und andere Großmächte der damaligen Zeit nicht erwartet. Damit begann die Feindschaft gegen Iran. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Republik Iran. Die Amerikaner begannen ihre Feindseligkeit vom ersten Tag an. Kürzlich wurde ein Dokument veröffentlicht, den man mir gezeigt hat. Es stammt von einem bekannten amerikanischen Zentrum, das wichtige Dokumente nach 30, 40 Jahren veröffentlicht. Dieses Zentrum hat ein Dokument veröffentlicht, wonach der frühere US-Präsident Jimmy Carter im Dezember 1979, also etwa 10 Monate nach dem Sieg unserer Revolution im Februar 1979, der CIA befahl, die Islamische Republik Iran zu stürzen. Dies geschah schon in den frühen Tagen nach dem Sieg der Revolution. Separatismus, insbesondere in den Grenzgebieten des Landes, gehörte zu den unmittelbaren Herausforderungen, mit denen die neu gegründete Republik konfrontiert war. Nur einen Tag nach dem Sieg der Revolution rebellierten Separatisten im iranischen Kurdistan und Aserbaidschan gegen die Regierung. Ayatollah Abdulrahim Rabbani Shirazi, Repräsentant von Imam Khomeini in Kurdistan und Aserbaidschan 1981. Was die Unruhen in Mahabad betrifft, muss ich leider sagen, dass nach dem Sieg der Revolution und nachdem Herr Bazargan sein Amt angetreten hatte, genau am selben Tag, an dem die Regierungsvertreter in Mahabad waren, dort der Armeekommandant Pezeshkpur getötet und alle Waffen in Mahabad geplündert wurden, sowohl die der Armee als auch die der Polizei und sogar schwere Waffen. Sie haben sogar schwere Militärfahrzeuge wie Panzer, die sie nicht mitnehmen konnten, in Dämme geworfen. Unterdessen verübte die Terroristengruppe Mujahedin Khalq-Organisation MKO blutige Terroranschläge, die über 12.000 iranischen Bürgern das Leben kostete. Augenzeugin. Ich öffnete das Fenster und sah das Auto brennen. Ich ging sofort ins Wohnzimmer und sah, wie das Fenster der Küche zerbrach. Dann sahen wir Rauch aus den Autos steigen und eine Menschenmenge rannte hinaus. Dann sind wir auch nach draußen geflohen. Überlebende des Terroranschlags. Ich hatte Feierabend und ging mit Freunden nach Hause. Der Busbahnhof war überfüllt. Die Straße war überfüllt. Wir beschlossen, eine Haltestelle zu Fuß zu laufen. Und plötzlich hörten wir eine Explosion. Es traf meinen Rücken, meinen Bauch und meine Brust. Die Terrororganisation zielte auch auf eine große Anzahl hochrangiger iranischer Amtsträger mit dem ultimativen Ziel, die Macht im Land zu übernehmen. Obwohl das Ziel naiv war, beraubte es das Land wichtiger Persönlichkeiten, die eine bedeutende Rolle in der Zukunft der Republik spielen konnten. Sayyid Ruhollah Khomeini, Gründer der Islamischen Republik Iran.
Rajavi,
Herr Rajoy und Herr Bahonar sind Märtyrer, die zusammen an der Front des Kampfes gegen korrupte Mächte gekämpft haben. Und der verstorbene Rajoy sagte mir, ich bin seit 20 Jahren an der Seite von Herrn Bahonar. Es war Gottes Wille, dass sie zusammen von dieser Welt zu ihm aufbrachen. Terroranschläge wurden später auch von anderen Feinden Irans begangen, insbesondere vom israelischen Regime, in seinem verzweifelten Versuch, das friedliche Nuklearprogramm des Landes zu behindern. Ali Larijani, Ex-Parlamentssprecher Irans. Wir haben eine sehr aktive junge Generation, die in diesem Wissenschaftszweig Nukleartechnologie arbeitet. Wenn Israel denkt, dass es unsere Studien mit ein paar Terroranschlägen verhindern kann, ist das eine sehr schwache Denkweise. Wir werden in Zukunft neue Entwicklungen in unseren Nuklearstudien bekannt geben und sie werden lernen, dass sie uns mit solchen Aktionen nicht aufhalten können. Im April 1980, fast ein Jahr nach dem Sieg der Islamischen Revolution, führten die US-Streitkräfte die Operation Eagle Claw durch. Die Mission wurde jedoch abgebrochen, als die amerikanischen Hubschrauber Intabas im Osten Irans in einen Sandsturm gerieten. Vor Ort Izadi, Professor, Universität Teheran.
Oh, it's a, I think, a significant reminder.
Ich denke, es ist eine wichtige Mahnung für die Vereinigten Staaten und andere Länder, die darüber nachdenken, Iran anzugreifen, dass es nicht so einfach sein wird. Iran ist jetzt militärisch und verteidigungstechnisch viel mächtiger. Einige Monate später versuchten die Feinde des Landes in einem weiteren fehlgeschlagenen Versuch, der als Nujib-Putsch bekannt ist, die neu gegründete Islamische Republik Iran zu stürzen. Diesmal mit Hilfe verräterischer Luftstreitkräfte, die dem entthronten Schah treu ergeben waren. Masoud Chajareh, Vorsitzender Islamische Menschenrechtskommission.
I think looking back on it, it was quite pathetic. You know, it was.
Wenn ich darauf zurückblicke, denke ich, dass es ziemlich erbärmlich war. Es war sehr schlecht organisiert, wirklich halbherzig. Es ging um eine bestimmte Annahme, die nicht wahr werden würde. Aber nichtsdestotrotz war es eine ziemlich harte Prüfung für die neu gebildete Regierung. Mit zwei gescheiterten Versuchen wollten die Amerikaner und ihre Verbündeten ihren mit Füßen getretenen Stolz wiederherstellen. Dieses Mal, indem sie den ehrgeizigen irakischen Diktator Saddam Hussein anspornten, der einen 8-jährigen Krieg gegen Iran begann. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Republik Iran. Sie haben uns einen Schlag versetzt. Diese Maßnahmen haben uns ausgebremst. Wir könnten dem voraus sein. Sie haben ein Verbrechen begangen. Sie haben uns 8 Jahre Krieg auferlegt. Das ist ein Verbrechen. Ein Land, das 8 Jahre lang all seine Kräfte konzentriert, um das Land zu verteidigen, obwohl sie beim Aufbau eingesetzt werden könnten. Das hätte das Land voranbringen können. Es hätte die Armut beseitigen können. Von Anfang an waren Aufstände, Putschversuche, Attentate und Militäraktionen mit wirtschaftlichem Druck auf Teheran verbunden. Beispielsweise fror Carter im November 1979 durch eine Präsidentenverordnung 12.170 iranische Vermögenswerte in Höhe von etwa 8,1 Milliarden US-Dollar ein, darunter Bankeinlagen, Gold und andere Besitztümer. Die Praxis wird seitdem fortgesetzt. Steven Mnuchin, ehemaliger US-Finanzminister.
For people who say these are just symbolic, that's not the case at all.
An jene Leute, die sagen, dass dies nur symbolisch ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben buchstäblich Dutzende und Abermillionen von Dollar eingesperrt. Diese Sanktionen werden mit zusätzlichen Einrichtungen einhergehen, in denen Menschen Geld verstecken. Also, nein, diese Sanktionen sind sehr effektiv. Diese sogenannten hochwirksamen Sanktionen sind in Iran auch unter einem anderen Namen bekannt: Wirtschaftsterrorismus, da sie wahllos auf die ganze Nation abziehen. Mohammad Javad Zarif, ehemaliger Außenminister Irans. Menschen sind auch der brutalsten Form des Wirtschaftsterrorismus ausgesetzt. Gezielte Angriffe auf unschuldige Zivilisten, um illegitime politische Ziele zu erreichen. Die rechtswidrigen extraterritorialen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten unter Verstoß gegen die Resolution 2231 des Sicherheitsrates gegen Iran verhängt haben, stellen die größte Bedrohung für das Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele Irans und vieler unserer Nachbarn dar. Um nur einen Fall zu nennen, haben einseitige US-Sanktionen verhindert, dass EB-Kinder in Iran spezielle Wundverbände erhalten, was in ihr stilles und langsames Sterben resultierte. Hamid Reza Hashemi, Vorstandsvorsitzender von EB-Home. Seit Mai 2018, als die USA sich einseitig aus dem JCPOA zurückzogen, bis Mai 2019, starben eine Reihe von Kindern an EB, nur weil sie keine Maplix-Verbände hatten. Ich möchte jene, die behaupten, Menschenrechtsverteidiger zu sein, fragen, welches Verbrechen dieses 37 Tage alte Baby begangen hat, das nur deshalb an der Krankheit gestorben ist, weil wir infolge der US-Sanktionen keine Maplix-Verbände mehr erhielten. Nicht zuletzt ist die Islamische Republik Iran das unschuldige Opfer einer politisch motivierten Hetzkampagne, angeführt von Washington. Durch ihre hässlich verzerrte Linse haben die Amerikaner versucht, Iran als Schurkenstaat und Sponsor des Terrorismus darzustellen, der hinter Atombomben her ist und in dem Menschenrechte keinen Platz haben. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Republik Iran. Propaganda gegen die Islamische Republik, Propaganda in der ganzen Welt für die öffentliche Meinungsbildung und Propaganda in Iran selbst, das haben sie damals schon begonnen. Seit 1979 bis heute, also seit 43 Jahren, führt Amerika diese Politik. Seit 1979 ist die Islamische Republik Iran mit endlosen Herausforderungen und Bedrohungen konfrontiert, die von außen kommen. Zum Entsetzen der Feinde des Landes haben all diese subversiven Aktivitäten Iran nur zu einer stärkeren Nation gemacht. Ein Schlag, der deinen Rücken nicht bricht, stärkt ihn nur.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Mm-hmm.